Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Niemand fängt irgendetwas an mit dem Plan, daran zu scheitern. Niemand gründet ein Unternehmen, um zu scheitern. Niemand beim Sport geht in ein Spiel oder einen Wettkampf und will am Ende den letzten Platz belegen. Ich erinnere mich, als ich ein kleiner Junge beim Junior Baseball war, dass es eine Mannschaft gab, für die niemand ausgewählt werden wollte. Das waren die Giants. Und es gab eine Mannschaft, für die alle ausgewählt werden wollten, nämlich die Braves. Denn die Braves belegten so gut wie jedes Jahr den ersten Platz in der Rangliste und die Giants den letzten. Das lag nicht nur daran, dass die Braves Glück hatten. Sie hatten einen guten Trainer. Sie lernten ständig dazu und sie trainierten das, was sie so erfolgreich machte, immer wieder. Sie trainierten fleißig. Wenn sie eine großartige Ehe führen, hatten sie nicht einfach nur Glück. Menschen mit großartigen Ehen und großartigen Beziehungen haben diese durch gutes Training erreicht. Gelingende Ehen und Beziehungen entstehen infolge von Lernbereitschaft. Und dann wenden die Partner das an, was Beziehungen großartig macht. Sie praktizieren es. Ich möchte zu unserem heutigen Thema anhand von 7 Punkten entfalten, was eine Ehe erfolgreich macht. Wenn Sie eine großartige Ehe haben, die immer weiter wächst, braucht es als erstes Opferbereitschaft. Keine Ehe kann gedeihen oder ihr maximales Potenzial entfalten, ohne dass die Partner bereit sind, Opfer zu bringen. In Epheser 5, Vers 25 lesen wir: Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Jesus brachte ein Opfer für die Gemeinde. Er gab sich selbst. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es: Und ihr Ehemänner, zeigt euren Ehefrauen die gleiche Liebe, wie Jesus sie der Gemeinde zeigte, als er für sie starb. Ich glaube, in der Message Bible heißt es in etwa, dass es eine Liebe ist, die vom Geben, nicht vom Bekommen gekennzeichnet ist. Egoismus ist eine der stärksten zerstörerischen Kräfte für eine Ehe und übrigens für jede Beziehung. Die Bibel sagt, dass in der Ehe aus zwei Menschen eine Einheit wird. Gott verbindet sie miteinander. Die zwei sind eins. Das Problem ist, dass viele Ehepaare den Rest ihres Lebens mit Streit darüber verbringen, welcher eine sie sein wollen. Er will seinen Kopf durchsetzen und sie ihren. Ohne Opferbereitschaft zerreißt das eine Ehe. Wir sind dazu aufgerufen, wie Christus zu sein, besonders wir Männer. Ich möchte den Männern sagen, für eine gelingende Ehe liegt die Hauptverantwortung auf unseren Schultern, denn wir sind dazu aufgerufen, wie Christus zu sein. Wir sind dazu aufgerufen, Opfer für unsere Frauen zu bringen, andere höher zu achten als uns selbst, besonders unsere Ehefrauen. In Philipper 2, Verse 3 bis 4 heißt es: Tut nichts, nichts, das ist ein großes Wort, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Mit anderen Worten, seid nicht egoistisch. Und weiter heißt es, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Wie passend für die Ehe. Beide sollten versuchen, einander zu übertreffen, wenn es darum geht, den anderen höher zu achten. Wenn wir anfangen, Opfer zu bringen, geschehen wunderbare Dinge. Erstens, wir ernten, was wir säen. Das ist ein Gesetz, das Gott in die Erde gelegt hat, ausnahmslos. In Galater 6 heißt es, was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Ich bringe Opfer für Janet, für meine Ehefrau. Wir sind über 42 Jahre verheiratet und wir haben eine fantastische Ehe. Sie ist meine Frau, mein Schatz, und ich bin einfach dankbar, mit ihr verheiratet zu sein. Und ich habe etwas gelernt. Wenn ich zuerst an sie denke, wenn ich vielleicht meine eigenen Wünsche zurückstelle und ihr die Priorität einräume, dann bekomme ich etwas zurück, und zwar reichlich, großzügig, mit Zugabe. Ich ernte immer, was ich sehe. Jesus hat Opfer gebracht, und wir sollen wie Jesus sein, der sein Leben opferte. Seine Ernte bestand in vielen Nachfolgern, als er sein Leben opferte. Das, was er säte, war sein Leben. Er verglich sein Leben mit einem Samenkorn, das ausgesät wird. Und er erntete die Menschheit, diejenigen, die an ihn glauben und zu Gottes Familie hinzukommen. Wenn wir für unseren Ehepartner Opfer bringen, vollziehen wir dieses Gesetz der Gegenseitigkeit und am Ende werden wir immer selbst gesegnet. Einmal nahm eine Frau zu uns Kontakt auf, deren Brief bei mir landete. Das Team, das normalerweise dafür zuständig war, sagte mir, wir haben den Eindruck, dass du dich persönlich darum kümmern solltest. In unserem Team haben wir sehr begabte Mitarbeiter, die ihr Bestes tun, um Menschen auf ihre aufrichtigen Fragen bibelgemäße Antworten zu geben. Doch den Brief dieser Frau leiteten sie an mich weiter. Die Frau war mit ihrem Latein am Ende. Sie schrieb, ich habe das Gefühl, dass mein Mann mich nicht einmal liebt. Wir sind wie zwei Fremde unter demselben Dach und ich bin so wütend auf ihn. Am liebsten würde ich aufgeben. Und in dieser Art ging es weiter. Interessanterweise hatte ich gerade Lukas 6 gelesen, wo Jesus sagt, gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Normalerweise zitieren wir diesen Vers oft im Zusammenhang mit Geld und wenn es um Spenden geht, und das ist in Ordnung. Das Prinzip lässt sich auf Finanzen anwenden, doch der tatsächliche Zusammenhang im Text ist das Thema Vergebung, Barmherzigkeit und Feindesliebe. Im Text geht es darum, denen Gutes zu tun, die uns nichts Gutes tun. Und wenn Jesus sagt, gebt und ihr werdet bekommen, spricht er darüber, Vergebung zu geben, Barmherzigkeit zu geben, jemandem etwas zu geben, der es nicht verdient hat, und andere zu segnen. Und das wird uns dann ebenfalls gegeben werden. Ich antwortete der Frau also und teilte ihr meine Gedanken mit, die mir gekommen waren, als ich mich mit dieser Bibelstelle beschäftigt hatte. Ich schickte ihr einen Brief oder vielleicht war es auch eine E-Mail. Und 6 oder 8 Wochen später bekamen wir einen weiteren Brief von der Frau. Sie schrieb in etwa, ich kann es kaum glauben. Das war fast wie ein Wundermittel. Ich beschloss, weil Jesus es gesagt hat und es in meiner Bibel sogar besonders hervorgehoben ist, würde ich einfach damit anfangen. Obwohl ich wütend auf meinen Ehemann war und er sich so egoistisch verhielt, fing ich an, ihm den Vorrang zu geben. Ich fing an, freundlich mit ihm zu sprechen, auch wenn mir gar nicht danach zumute war. Ich fing an, ein Segen für ihn zu sein und bewusst Dinge zu tun, die ihm dienten. Zuerst sah ich keine Veränderung. Aber es dauerte nicht lang, vielleicht 2 Wochen, bis ich doch Veränderungen bei ihm bemerkte. Plötzlich begann ich Dinge von ihm zu bekommen, die ich nicht erwartete. Er begann freundlich mit mir zu sprechen. Er begann Dinge für mich zu tun. Inzwischen war es 2 Monate später und sie schrieb, meine Ehe hat sich komplett verändert. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht, aber ich habe es in einfachem Glauben getan, weil Jesus gesagt hat, dass ich diese Dinge ernten würde, wenn ich es tue. Und es ist wahr. Ich habe es reichlich und großzügig zurückbekommen. Gott hat mich gesegnet. Die Bibel sagt, wenn wir denen Gutes tun, die es nicht verdienen, wenn wir unseren Feinden Gutes tun, ist es, als würden wir ihnen glühende Kohlen aufs Haupt sammeln. Das ist eine alte Metapher aus der Bibel, die von der überführenden Kraft des Heiligen Geistes spricht, die an ihnen wirken wird. Natürlich haben wir immer die Wahl. Gott wird uns nicht zwingen, etwas zu tun, wozu wir nicht bereit sind. Doch es holt Gottes Gegenwart in die Situation. Und das ist die zweite positive, wunderbare Sache, die geschieht, wenn wir Opfer bringen. Ich glaube, es bringt Gottes Gegenwart in unsere Situation, wenn wir Opfer bringen, weil wir wissen, dass das Gottes Weg ist. Wenn wir das in der Ehe und in Beziehungen tun, weil wir es in der Bibel sehen können, dass wir wie Jesus lieben sollen, dass wir nicht aus Egoismus oder persönlichem Ehrgeiz tun sollen, sondern zum Nutzen anderer und dass wir nach Wegen Ausschau halten sollen, wie wir sie segnen können, weil das Gottes Art ist und weil wir wissen, dass Gottes Geist uns dazu leitet. In der Bibel lesen wir immer wieder, wie Gott Menschen dort begegnete, wo sie Opfer brachten. Und das ist keine geheime Methode, Gott so zu manipulieren, dass er tut, was wir wollen. Doch wenn wir der Bibel folgen und unser Glaube an Gottes Zusagen und Gebote gebunden ist und wir gehorchen ihnen oder wir wissen, dass der Heilige Geist uns dazu leitet, etwas zu tun, dann bringt es Gottes Gegenwart zu uns. So war es bei Gideon, so war es bei David, so war es bei Salomo. Gottes Gegenwart kam oft als verzehrendes Feuer an den Ort des Opfers. Und dieses Prinzip gilt auch heute noch. Wenn wir Opfer bringen, dann deshalb, weil wir wissen, dass es Gottes Weg ist. Wir wissen, dass Gottes Geist uns führt. Gottes Gegenwart kommt und seine Gegenwart verändert Dinge. Erinnern Sie sich an die Schilderung in der Bibel, als die Philister die Bundeslade erbeuteten? Eli, der Priester, und seine zwei Söhne waren böse, besonders die Söhne. Sie nahmen die Bundeslade unüberlegt mit in die Schlacht gegen die Philister. Die Bundeslade war der Ort, an dem die Gegenwart Gottes unter dem alten Bund wohnte, zwischen dem Cherubim über dem Gnadenthron. Es war der Ort, wo Gottes manifeste Gegenwart wohnte. Die Philister erbeuteten die Bundeslade und stellten sie in den Tempel von Dagon. Dagon war die Gottheit, die sie verehrten, eine dämonische Gottheit, halb Fisch, halb Mensch. Die Philister stellten also die Bundeslade in diesen Tempel. Aber als sie am Morgen wiederkamen, war das Götzenbild von Dagon vor der Bundeslade umgefallen und lag auf dem Gesicht. Sie fragten, was ist da passiert? Es gab doch letzte Nacht kein Erdbeben. Wie ist unser Gott aufs Gesicht gefallen? Stellen wir ihn wieder auf. Also holten sie ihre Gerätschaften und stellten Dagon wieder auf seinen Thron. Am nächsten Tag war es genau das Gleiche. Dagon war wieder umgefallen. Und dieses Mal war er beschädigt. Kopf und Hände waren abgebrochen. Das zeigt nur, wenn die Gegenwart Gottes kommt, werden die Mächte der Finsternis gebrochen. Der Teufel kann nicht mehr die Hand ausstrecken und sie antasten. Die Gegenwart Gottes wird die Werke des Feindes zerbersten lassen. Jesus sagte, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Und wenn Gottes Gegenwart kommt, verschwindet die Gegenwart des Teufels. Noch ein Punkt, und das wissen Sie wahrscheinlich, wenn Sie Gottes Gegenwart in Ihre Ehe, Ihr Zuhause bringen wollen, dann nehmen Sie sich Zeit dafür, ihn anzubeten. Gott wohnt im Lob seines Volkes. Jesaja sagt, dass Gott denen begegnet, die sich freuen. Wenn Sie also ein Mensch sind, der Gott anbetet, dann tun Sie das und tun Sie es überschwänglich. Heben Sie die Hände, beten Sie Gott an, erfüllen Sie Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Zimmer mit dem Lob Gottes. Gehen Sie Glaubensschritte, gehorchen Sie Gottes Wort und seien Sie bereit, um Ihrer Ehe willen Opfer zu bringen. Kommen wir zum nächsten Punkt unseres Themas. Wenn Sie sich Erfolg für Ihre Ehe wünschen, brauchen Sie Verständnis. Sie müssen verständnisvoll mit Ihrem Ehepartner, Ihrem Mann oder Ihrer Frau zusammenleben. Ich lese 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Seid also rücksichtsvoll im Umgang mit euren Frauen, denn sie sind die Schwächeren. Achtet und ehrt sie, denn sie haben genauso wie ihr Anteil am Geschenk des ewigen Lebens. Wenn Sie Ihre Ehefrau nicht verstehen, können Sie sie nicht angemessen ehren. Wenn Sie Ihren Ehemann nicht verstehen, können Sie ihn nicht angemessen ehren. Es ist wichtig, sowohl die körperlichen als auch die psychologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau, zwischen Ehemann und Ehefrau zu verstehen. Und lernen Sie auch die speziellen, kleinen, einzigartigen Nuancen kennen, die Gott in die Persönlichkeit Ihres Ehepartners gelegt hat. Lernen Sie zu verstehen, was in ihm oder ihr vorgeht und wie er oder sie angelegt ist. Streben Sie danach, Ihre Ehefrau, Ihren Ehemann zu verstehen. Petrus schreibt, wenn wir nicht verständnisvoll zusammenleben und den anderen ehren, kann das unser Gebetsleben behindern. Im Griechischen heißt es wörtlich, damit eure Gebete nicht abgeschnitten werden, so wie man einen Ast von einem Baum abschneidet oder ein Baum an den Wurzeln abgehauen wird. Es wird keine Frucht geben, keine Frucht der Freude, keine Frucht der Liebe. Unsere Gebete für all die wunderbaren Dinge, die wir in unserer Ehe und unseren Beziehungen erleben wollen, werden nicht erhört. Sie werden abgeschnitten, weil wir nicht verständnisvoll zusammenleben. Ich hatte einen kleinen Baum, den mir mein Vater geschenkt hatte. Mein Vater hatte 2 grüne Daumen. Er konnte alles zum Wachsen bringen. Mein Lieblingsbaum von allen Bäumen, die er hatte, war eine Chermoya. Die großen Früchte sahen fast aus wie große grüne Eicheln. Wenn Sie noch nie eine Chermoya gegessen haben, kann ich Ihnen nur sagen, sie sind köstlich. Also mein Vater brachte mir einen kleinen eingetopften Chermoya-Baum, den er herangezogen hatte. Den pflanzte ich in meinen Garten und war total begeistert. Ich düngte ihn, grub die Erde um, kümmerte mich darum und er wuchs sehr schnell. Es gab nur ein Problem. Dieser Baum wächst hauptsächlich in Mexiko. Und dort gibt es spezielle Insekten, die die Blüten bestäuben. Natürlich haben wir Bienen und andere Insekten, aber das Insekt, durch das Chermoyas hauptsächlich bestäubt werden, gibt es in unserer Region nicht. Mein Vater sagte also, wenn er groß genug ist und anfängt zu blühen, musst du auf eine Leiter steigen und alle Pollen in einen Becher klopfen. Dann nimmst du einen kleinen Pinsel und bestäubst per Hand alle weiblichen Blüten. Genau das tat ich also. Wochenlang stand ich auf einer Leiter in diesem Baum und klopfte die Pollen ab in eine kleine Pollentasse hinein. Dann tauchte ich einen Pinsel in die Pollen und bestäubte per Hand alle Blüten am Baum. Ich verbrachte enorm viel Zeit da draußen, aber ich war begeistert. Denn plötzlich begannen Früchte zu wachsen und ich stand jeden Tag draußen und schaute sie mir an. Sie wurden immer größer. Eine reife Frucht kann sehr groß werden und sie schmecken wunderbar. Damals hatte ich auch einen Gärtner. Und eines Tages kam ich nach Hause, die Früchte waren fast erntereif. Ich ging in den Garten und mein Gärtner hatte meinen Chermoya-Baum bis auf einen Stumpf abgesägt. Er hatte alle Äste und alle Früchte weggeworfen. Ich rief ihn an und fragte, was in aller Welt haben Sie da gemacht? Sie haben meinen Chermoya-Baum gefällt. Er sagte, ich habe nur Bäume verschnitten. Ich wusste nicht, was das war. Es sah für mich einfach aus wie riesige Eicheln. Die Bibel sagt, lebt mit eurer Frau, eurem Mann verständnisvoll zusammen. Wenn sie nicht lernen, einander zu verstehen und den anderen zu ehren, können ihre Gebete abgeschnitten werden. Wir geben dem Teufel die Erlaubnis, hereinzukommen und unsere Gebete abzuschneiden. Liebe Freunde, ich will, dass meine Gebete erhört werden. Ich will nicht enttäuscht sein, weil Gebete kurz vor der erntereifen Frucht abgeschnitten werden. Es ist so wichtig, dass wir unsere Ehepartner verstehen. Wie können Sie Ihren Mann oder Ihre Frau verstehen? Der erste Rat dazu, den die Bibel gibt, Gott ist derjenige, der uns geschaffen hat. Er versteht uns. Gottes Wort hält große Schätze über das Verständnis zwischen Eheleuten bereit. Ich möchte Ihnen jetzt nur einen zeigen. Nach dem Vers, den wir in Epheser 5, Vers 25 gelesen haben, geht es noch weiter. Und es gibt viele wunderbare Anweisungen, wie Männer ihre Frauen lieben und wie Frauen mit ihren Männern umgehen sollen. Und das alles wird in folgendem wunderbaren Vers zusammengefasst. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Kurz gesagt, Ehemann, liebe deine Frau, und Ehefrau, respektiere deinen Mann. Wenn Sie nur das Nächste mitbekommen, was ich sage, wird es Ihnen helfen. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr es Ihnen helfen wird. Hören Sie, was Frauen mehr als alles andere auf der Welt wollen, ist geliebt zu werden. Sie wollen wissen, dass sie geliebt sind. Und was Männer mehr als alles andere auf der Welt wollen, ist respektiert zu werden. Sie wollen wissen, dass sie respektiert sind. Ehefrau, Ihr Mann wünscht sich Respekt. Manche Frauen denken, wenn ich ihn nur mehr liebe, wird er mich vielleicht auch mehr lieben. Aber Ihrem Mann mehr von dem zu geben, was Sie brauchen, wird Ihnen nicht mehr von dem einbringen, was Sie brauchen. Doch wenn Sie ihm geben, was er braucht, öffnet sich die Tür dafür, dass er Ihnen gibt, was Sie brauchen. Brauchen Sie Liebe, dann respektieren Sie ihn mehr. Er wird darauf reagieren, indem er Sie mehr liebt. Und Ehemänner, Sie werden von Ihrer Frau mehr Respekt erhalten, wenn Sie sie mehr lieben. Jemand hat einmal ein Buch über die verschiedenen Sprachen der Liebe geschrieben, und ich glaube, da ist viel dran. Natürlich kann es viele Unterkategorien geben, aber im Grunde haben Menschen eine Liebessprache. Vielleicht sind es Geschenke, vielleicht Qualitätszeit, vielleicht sind es Reparaturen oder die richtigen Worte und so weiter. Männer, Sie müssen die Liebessprache Ihrer Ehefrau erlernen. Frauen, Sie müssen verstehen, was Ihrem Mann das Gefühl von Respekt vermittelt und wodurch er sich respektlos behandelt fühlt. Vielleicht ist es, ihn öffentlich zu korrigieren. Er sagt, wir sind ganz schön weit gelaufen. Und sie sagt, weit gelaufen? Machst du Witze? Und sie redet vor anderen so mit ihm. Oder er sagt, das Auto wäre uns fast reingefahren. Und sie sagt, ach, der war noch meterweit weg. Sie korrigieren ihn ständig und er fühlt sich dadurch respektlos behandelt. Vielleicht ist es das oder vielleicht ist es etwas Ähnliches, aber finden Sie es heraus. Verstehen Sie Ihren Mann und wodurch er sich respektiert fühlt und zeigen Sie ihm angemessenen Respekt. Frauen, respektieren Sie Ihre Ehemänner. Also erstens, schauen Sie in die Bibel. Wir könnten immer weitermachen, das ist nur ein Beispiel. Zweitens, können Sie lernen, Ihren Ehepartner zu verstehen, wenn Sie Menschen finden, die erfolgreiche Ehen führen. In Sprüche 13, Vers 20 heißt es, wer sich mit den Weisen trifft, wird weise. Wer sich mit den Narren einlässt, wird sich selbst schaden. Wenn Sie Probleme in Ihrer Ehe haben, suchen Sie jemanden, der es richtig macht. Suchen Sie sich ein Ehepaar, das eine erfolgreiche Ehe hat, und laden Sie sie zum Essen ein. Und dann stellen Sie Fragen. Was macht ihr? Wie geht ihr mit Konflikten um? Wie habt ihr es geschafft, über so viele Jahre eine funktionierende Ehe zu haben? Aber manchmal passiert etwas anderes. Die Frau ist nicht glücklich in ihrer Beziehung. Also sucht sie sich eine andere Frau mit einer schlechten Ehe und gemeinsam jammern sie über alles, was ihre Männer nicht tun. Das macht das Problem nur größer. Also suchen Sie sich Menschen, die es gut machen. Lernen Sie von ihnen und wachsen Sie. Und der letzte Punkt, kommunizieren Sie mit Ihrem Ehepartner. Das werde ich heute nicht im Detail erklären, und ich bin auch noch nicht fertig damit, aber lernen Sie zu kommunizieren. Hier in Epheser 5, Vers 25 heißt es, und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Und dann heißt es weiter, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Mit anderen Worten, Jesus sagt Worte zu seiner Braut. Besonders für die Männer möchte ich damit schließen. Wenn es einen Mangel an Kommunikation gibt, liegt der Fehler oft beim Mann. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich Ehefrauen sagen höre, er redet einfach nicht. Es ist ja ganz okay, der starke, schweigende Typ zu sein, aber in einer Ehe funktioniert das nicht gut. Sie müssen reden lernen. Lernen Sie zuzuhören. Ich habe noch sehr viel mehr dazu zu sagen, aber ich hoffe, Sie konnten heute etwas dazu mitnehmen, wie eine Ehe gelingen kann. Ich bete, dass Gott Sie sein Wort verstehen lässt. Und wenn Jesus noch nicht der Herr Ihres ganzen Lebens ist, ist das der Ausgangspunkt. Er ist der Anker für gute, gesunde Beziehungen. Wenden Sie sich noch heute an ihn. Sie werden nie enttäuscht sein.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich.